Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung fürs neue Jahr hören wir einige Verse aus Psalm 139, nämlich die Verse 4 bis 12. Psalm 139, Verse 4 bis 12. Da singt David, von dem der Psalm stammt: Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, siehe, bist du da? Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, sprich würde ich mit Lichtgeschwindigkeit davonfliegen, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Soweit, wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Heiland, wir danken dir, dass wir in diesem Wissen das alte Jahr hinter uns lassen dürfen und ins neue Jahr frohgemut hineingehen dürfen, eben in diesem Wissen, dass du uns von allen Seiten umgibst und dass wir dir auch nicht entkommen können, was zum einen eine ganz wunderbare Zusage ist, ganz egal, wo es uns auch auf diese Erde hin verschlägt, wie hell oder dunkel die äußeren Lebensumstände sein mögen. Deine Gegenwart macht alles Licht und hell. Aber auch eben vor all diejenigen, durchaus dann auch mit großem Ernst, die dir entfliehen wollen, die sich dem Bösen zuwenden, vom Guten von dir abwenden und meinen, sie könnten ohne dich und hinter deinem Rücken außerhalb deiner Reichweite Übles tun. Das ist eine ernste Mahnung an diese Menschen, dass es eine völlige Wahnvorstellung ist, zu meinen, sich dir entziehen zu können. Es gibt keinen Ort im ganzen Universum, wo dein Arm zu kurz wäre und nicht hinreichen könnte. Und so lass uns das auch im neuen Jahr bedenken, Herr, dass es vor dir zum Guten wie zum Bösen kein Entkommen gibt, sondern dass du alle Zeit um uns bist. Für uns, die wir dir vertrauen, ist es ein großartiges Segens- und Verheißungswort. Und das wollen wir uns ganz zu Herzen nehmen, gestärkt auch in dieses neue Jahr hineinzugehen und bitten dich, dass du mit all denen bist, die jetzt zu Hause sind, auch allen Kranken, Betrübten, die Mut, Zuversicht, Kraft, Gesundheit und Trost von dir brauchen, dass sie deine Gegenwart erleben an Leib und Seele. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext ist heute ganz kurz, die Jahreslosung 1. Thessalonicher 5, 21. Alles aber prüft und das Gute behaltet. Alles aber prüft und das Gute behaltet. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen überall in Deutschland und wo sonst unsere deutsche Sprache verstanden wird. Ein neues Jahr hat begonnen und mit ihm warten wohl nicht wenige Herausforderungen auf uns. Eine der größten Herausforderungen ist die Bewältigung der Flut an Information und Desinformation, sowohl im ganz alltäglichen Bereich wie auch im spezifisch christlichen Bereich. Diese Flut zu bewältigen, wird in zunehmendem Maß menschlich schlicht unmöglich. Das liegt zum einen an der schieren Fülle, zum zweiten an der teils gezielten Desinformation, Wir müssen davon ausgehen, dass Tausende und Abertausende Leute wahrscheinlich hauptberuflich angestellt sind, um ganz gezielt Desinformation in Medien und alternativen Medien zu verbreiten, in sie hinein zu lancieren. Und zum Dritten an den heutigen technischen Möglichkeiten. Selbst Bilder und Filme können meines Wissens heute so perfekt gefälscht werden, dass Fälschungen von echten Bildern und Filmen nicht mehr zu unterscheiden sind. Wir können deshalb heute im Umgang mit Information gar nicht mehr sorgfältig genug sein. Die Jahreslosung für dieses Jahr 2025 passt da ganz hervorragend: alles aber prüft und das Gute behaltet. Alles prüft. Das griechische Verb für prüfen benennt die sorgfältige, nach bestem Wissen und Können erfolgende Untersuchung einer Sache. Also wir könnten auch sagen, der Sache wissenschaftlich auf den Grund gehen. Dazu gehört, dass wir uns von Nebelkerzen, ganz gleich aus welcher Richtung sie abgefeuert werden, nicht den Blick trüben lassen. Man muss ja wissen, eine der effektivsten und zugleich unauffälligsten Methoden der Desinformation ist die Überinformation. Ich muss immer wieder zurückdenken, es war vor einigen Jahren, kann schon ein paar Jahrzehnte her sein, üblich, da haben deutsche Kommunen gemeint, sie hätten das Ei des Kolumbus gefunden. Sie verkaufen ihre städtische kommunale Infrastruktur, Wasserleitungen, alles mögliche andere an amerikanische Konzerne und mieten sie dann zurück. Dann haben sie im Moment durch den Kaufpreis ihren Haushalt saniert. Und was war der Punkt? Diese Verträge mit den amerikanischen Konzernen haben, soweit ich mitbekommen habe, zum Teil x-tausend, 5.000, 8.000 Seiten umfasst. Kein Jurist dieser Welt kann 5.000, 8.000 Seiten juristischen Text Punkt für Punkt, Komma für Komma verfassen. Später haben sie gemerkt, dass sie sich dumm und dubbelig zahlen, Instandhaltungskosten und so weiter zahlen müssen. Worin liegt der Trick? Man hat nicht einen Vertrag auf 5 Seiten, den ein Jurist präzise erfassen kann, die Tücken, Haken und Ösen erfassen. Nein, man hat 5.000 Seiten und verbirgt in einer Überfülle von Informationen die wesentlichen Punkte. Das gehört auch zu den Nebelkerzen. Wir müssen aufpassen, wichtige Informationen von unwichtiger zu trennen, und alle Verträge, die über ein paar Seiten rausgehen, die sind für mich sowieso das reine Gift. Sage ich, wenn einer es nicht schafft, das Wesentliche auf ein paar Seiten zu fassen, ist irgendwo ein Wurm drin. Also, lassen wir uns den Blick durch Nebelkerzen nicht trüben. Es gibt seit Jahren so enorm viele Ablenkmanöver, die uns nur unsinnig Zeit und Kraft kosten und außerdem auch die Gesellschaft, auch die christliche, wir haben es die letzten Jahre erlebt, immer mehr spalten sollen, sodass wir sehr sorgsam abwägen müssen, mit welchen Themen befassen wir uns überhaupt oder was lassen wir am besten ganz einfach links liegen. Sehr vieles, was auch in Politik und Gesellschaft inszeniert wird, dient meinem Eindruck nach dazu, die Menschen mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen, damit sie nicht dorthin schauen, wo das wirklich Wesentliche abgeht. Und ich habe den Eindruck, auch die alternativen Medien sind zu 90-95% mit solchen Nebensächlichkeiten gefüllt. Sind wir da vorsichtig? Diese Strategie benutzt Satan seit Jahren auch im christlichen Bereich. Ich bin immer mehr entsetzt, wie viele absurde Themen in den vergangenen Jahren auch in frommen und bibeltreuen Kreisen hochgekocht werden. Und da wird teils extrem viel Zeit und Kraft investiert und christliche Gemeinschaft wird zerstört, weil wegen absolutem Unsinn, teils auch wegen Fragen, die biblisch manchmal einfach nicht eindeutig zu beantworten sind, Gemeinden dann gespalten werden und Streit zwischen Geschwistern entsteht und Trennung. Wir müssen deshalb als erstes ganz nüchtern feststellen, alles prüfen können wir gar nicht. Dazu ist die Fülle dessen, was man theoretisch prüfen müsste und könnte, viel zu groß. Und uns fehlen vielfach auch ganz einfach die Möglichkeiten, alles zu prüfen. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren hatte ich Kontakt mit einem Menschen, nur per E-Mail damals, der behauptete, ich glaube nichts, was ich nicht selbst überprüft habe. Liebe Geschwister, so eine Aussage ist pure Anmaßung. Wir glauben tagtäglich alles Mögliche, was wir nie überprüft haben und was wir in der Regel auch gar nicht wirklich überprüfen können. Praktisches Beispiel, ich fahre an die Tankstelle, ihr wahrscheinlich auch regelmäßig. Wer von euch hat schon überprüft, ob aus der Dieselzapfsäule wirklich Diesel rauskommt oder nicht irgendwas ganz anderes und wie hoch der Anteil für euren motorschädlichen Biodiesels ist? Ich gehe davon aus, niemand von uns. Und der Betreffende wahrscheinlich auch nicht. Oder welche Hausfrau holt erst den Chemiekasten, bevor sie das Backpulver in den Teig schüttet? Und selbst wenn wir einen Chemiekasten oder andere entsprechende Apparate hätten, mit denen wir vor dem Tanken das Diesel oder beim Backen das Backpulver analysieren könnten, dann müssten wir ja auch noch die Prüfapparate und die Prüfsubstanzen überprüfen, ob die wirklich geeicht sind, ob die Substanzen das Nötige enthalten, was sie vorgeben und so weiter und so fort. Oder wer überprüft die Zusammensetzung der Medikamente oder der Nahrungsergänzungsmittel, die er einnimmt? Ziemlich sicher so gut wie niemand. Wir vertrauen ungeprüft darauf, dass in der Packung drin ist, was auf der Packung draufsteht. Solange es nicht komisch riecht, die Substanz ganz anders aussieht als sonst und es gibt einen Grund, wirklich misstrauisch zu werden. Wir müssen also als erstes bezüglich unserer Jahreslosung feststellen, wir können gar nicht alles prüfen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir tatsächlich prüfen können und was zweitens vor allem auch des Prüfens wert ist, was eine tatsächliche Bedeutung für uns und unser Leben hat. Da sollen wir nach Möglichkeit wirklich alles prüfen. Und so haben wir es auch zu verstehen. Ich beginne zur Veranschaulichung mit einem Thema, das seit einigen Jahren viele Gemüter, auch christliche, erhitzt, die angeblich flache Erde. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich Menschen, auch Geschwister, über so ein Thema fetzen können. Wir hatten vor Jahren auf der Seite kurz bemerkt, als es auch noch auf der Gemeindeseite, glaube ich, regelmäßig lief, eine heiße Diskussion zwischen Geschwistern über dieses Thema, die wirklich ins Unhöfliche, sich gegenseitig Verletzende abgedriftet ist, dass ich die ganze Diskussion löschen musste und den Geschwistern sagen musste, es kann doch jedes Thema diskutiert werden, aber doch bitte mit Freundlichkeit, Anstand, gegenseitigem Respekt. Völlig abgeglitten, wegen diesem Blödsinn. Als allererstes greifen die angeblich biblischen Belege hier nicht. Bildhafte Ausdrucksweise wird wörtlich genommen, wenn die Bibel zum Beispiel von Pfeilern spricht, auf denen die Erde gegründet ist, stürzen sich diese Leute auf Psalm 104, Vers 5 zum Beispiel. Glauben diese Leute wirklich an Pfeiler? Und worauf sollen wiederum diese Pfeiler gegründet sein? Auch ein Pfeiler schwebt ja nicht irgendwo in der Luft, der braucht ein Fundament. Nein, liebe Geschwister, die Pfeiler, von denen die Bibel da spricht, das sind die Schöpfungsordnungen Gottes, die durch sein machtvolles Wort ins Leben gerufen sind, welches das ganze Universum trägt und erhält. Da braucht es keine Pfeiler aus Beton, Granit oder sonst irgendwas. Es ist Gottes Wort. Zweitens leuchtet die flache Erde sachlich nicht ein. Man kann es ganz einfach sagen, wenn die Erde eine Scheibe wäre, könnte es nicht auf einem Teil der Erde stundenlang Nacht sein, während des anderen Orts stundenlang schon hellichter Tag ist. Denn so wie die Sonne ganz gleich in welchen Verrenkungen und Bahnen um die Erde kreist, aber an irgendeiner Stelle über den Rand der Scheibe aufsteigt, muss es innerhalb kürzester Zeit auf der ganzen Scheibe hell sein. Könnt ihr zu Hause mal mit dem Licht probieren. Und Jesus spricht explizit von dieser Gleichzeitigkeit von Tag und Nacht auf der Erde. Lukas 17, 34 bis 36 sagt er, in der Regel wird diese Stelle auf die Entrückung gedeutet. In dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein, der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird angenommen und der andere zurückgelassen. Das heißt, auf einem Teil der Erde ist es Nacht, die Menschen liegen im Bett und schlafen. Auf dem anderen Teil der Erde ist es hell, die Menschen arbeiten draußen auf dem Feld. Die Bibel widerspricht selbst damit nach meiner Erkenntnis der Behauptung, dass die Erde flach sei. Außer auf der flachen Seite wohnen, auf der Unterseite auch noch welche. Dann wäre es wieder eine andere Geschichte, aber ich glaube, das ist nicht die Theorie der flachen Erde. Der wichtigste Grund aber für mich, liebe Geschwister, mich mit diesem Thema nicht intensiver zu befassen, ist seine praktische Bedeutungslosigkeit. Die Jahreslosung, der zweite Teil, sagt, das Gute, das heißt auch das Sinnvolle, das Bedeutungsvolle, behaltet. Die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte von den drei Sieben des Sokrates. Zum Sokrates kommt einer und sagt, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halt ein, unterbricht ihn der Weise, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragt der andere, voller Verwunderung zurück. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es jemanden erzählen und so, schon wieder unterbricht ihn der Weise und sagt, aber sicher hast du es im zweiten Sieb gesiebt. Das ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd meint der andere, nein, im Gegenteil. Unterbricht ihn der Weise, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es wenigstens notwendig, dass du es mir erzählst? Notwendig nun gerade nicht. Also sagt lächelnderweise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Prüfen wir die Behauptung von der flachen Erde an diesen drei Sieben Geschwistern. Selbst wenn sie wahr wäre, wozu wäre es gut? Wozu wäre es notwendig, diese Wahrheit zu kennen? Mir hat sich noch nie erschlossen, was daran gut, notwendig und sinnvoll sein soll. Wäre die Erde flach? Na und? Hätte das irgendeine Auswirkung auf mein Leben? Ich kann keine erkennen. Häufig kommt dann der Hinweis auf die Außerirdischen, dass die ganze Astronomie dranhängt. Kann ich auch nicht nachvollziehen, was eine flache oder runde Erde mit Außerirdischen zu tun haben soll. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass es solche gibt. Die Bibel liefert keine Hinweise auf solche Existenzen. Lassen wir uns auch da nicht in Panik versetzen. Verweise nochmal auf Werner von Braun, der hat gesagt, schon vor Jahrzehnten, die letzte Karte, die sie ziehen, um Panik zu verbreiten, sind die Außerirdischen. Wenn alles andere nicht mehr wirkt, kommt die außerirdischen Karte. Nein, die Bibel liefert darauf keinen Hinweis. Die Bibel vertritt inhaltlich nicht astronomisch, ein wichtiger Unterschied, inhaltlich nicht astronomisch, ein geozentrisches Weltbild, also in dem die Erde im Mittelpunkt steht, noch genauer der Mensch. Gott hat zuerst die Erde geschaffen, sogar samt den Pflanzen, wenn wir den Schöpfungsbericht Kapitel 1 Mose lesen, in den Schöpfungstagen 1 bis 3. Erst am vierten Tag erschuf er Sonne, Mond und Sterne als Beleuchtungskörper für Tag und Nacht. Aber es ist ganz klar, dass das ganze Universum von seiner Bestimmung her auf die Erde hin geschaffen ist. Und die Erde wurde für die Menschen geschaffen. Das betont der Schöpfungsbericht 1. Mose 2. Gott hat nicht die Erde geschaffen und sich dann gesagt, na, jetzt habe ich da eine wunderschöne Erde mit schönen Pflanzen und Tieren, jetzt könnte ich ja vielleicht auch noch ein paar Menschen machen, die sich da wohlfühlen. Nein, er hat zuerst, zumindest in seinen Gedanken, den Menschen geschaffen und danach als Lebensraum für diese Menschen die Erde und das ganze Universum drumherum als Kulisse. Im Mittelpunkt steht der Mensch, das Ebenbild Gottes, was heute massivst angegriffen wird von gottlosen Leuten. Aber von Außerirdischen redet die Bibel nicht, völlig unabhängig davon, ob die Erde rund oder flach ist. Und für die, liebe Geschwister, die unbedingt eine Bedrohung wollen, für die kommt sie dann halt, wenn nicht aus dem All, aus der Antarktis oder aus dem Bermuda-Dreieck. Das Gute behaltet. Und deshalb sage ich entsprechenden Mitmenschen, lasst mich mit Theorien über die flache Erde in Ruhe. Ich kann daran nichts Bedeutungsvolles, nichts Gutes, nicht Notwendiges erkennen. Wer so viel Müßiggang hat, dass er sich damit beschäftigen will, soll das von mir aus tun. Mir ist meine Zeit dafür zu kostbar. Kommen wir zu geistlichen Themen, bei denen es gilt, die Jahreslosung zu berücksichtigen. Prüft alles, das Gute behaltet. Da gibt es Streit zwischen Geschwistern, etwa wegen der Themen Vorentrückung oder Unverlierbarkeit des Heils. hat mir neulich erst wieder ein Bruder traurig berichtet, wie viel Streits bei ihm in der Gemeinde über diesen Fragen immer wieder gibt. Da wird zum Teil ohne Ende gestritten und sogar Gemeinde gespalten. Im Rahmen der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie habe ich versucht, deutlich zu machen, dass die Frage nach dem Zeitpunkt der Entrückung biblisch nicht mit letzter Gewissheit beantwortet werden kann. Ich persönlich neige in der Gesamtschau aller relevanten Aussagen der Schrift zur Vorentrückung, sage aber auch, dass jede Sicht, ob Entrückung vor der großen Bedrängnis, aus dieser heraus oder am Ende derselben, Fragen offen lässt und mit manchen Aussagen der biblischen Prophetie in Spannung steht. Wir kriegen dieses Thema, wenn wir theologisch wahrhaftig sind, nicht sauber in die Schublade. Dann sollten wir den anderen mit seiner Erkenntnis stehen lassen. Man kann natürlich entspannt darüber diskutieren, das kann man über alle Themen, da habe ich gar nichts dagegen. Wer da Interesse dran hat, sich damit zu befassen, tue ich auch gelegentlich, selbstverständlich, schon unter Predigten willen. Aber in Liebe, in Anstand, in Respekt und nicht, um andere dabei zu diskreditieren, ihnen gar die Bibeltreue oder den Glauben abzusprechen. Ich kann immer wieder nur betonen, wir werden es sehen, wenn es soweit ist, wann die Entrückung stattfindet. Und das Einzige, was wirklich zählt, dass wir dabei sind. Und das gilt ebenso für die Frage nach der Unverlierbarkeit des Heils. Es gibt Gemeinden, die machen daraus, wie auch aus der Vorentrückungslehre, eine Heilsfrage. Wer nicht die Vorentrückung lehrt oder nicht die Unverlierbarkeit des Heils, kann in ihren Augen kein rechter, wiedergeborener Christ sein. Es gibt aber eben glasklare Aussagen der Schrift wie Hebräer 6 oder Hebräer 10, die von solchen reden, die wieder vom Glauben abgefallen sind, nachdem sie die Gnade einmal geschmeckt haben. Und diese Aussagen der Schrift darf man nicht einfach ignorieren. Man muss die ganze Schrift ernst nehmen. Auch hier gilt wiederum, wir können diese Frage dogmatisch nicht lückenlos klären. Es bleibt eine Spannung zwischen der ernsten Warnung, nicht abzufallen, und der biblischen Verheißung, dass wir unseres Heils gewiss sein dürfen. Kriegen wir von unserer menschlichen Logik nicht nahtlos unter einen Hut. Praktisch, liebe Geschwister, habe ich die Beobachtung gemacht, wo die Unverlierbarkeit des Heils ganz stark betont und in den Mittelpunkt gerückt wird, besteht die große Gefahr einer sehr halbherzigen Jesus-Nachfolge. Man hat die Gnade ja in der Tasche, gehört auch in den Rahmen doppelter Prädestination, ist ganz eng damit verwoben. Nicht zwingend, aber meistens. Man ist ja schon auf der sicheren Seite, hat nichts mehr, kann nichts mehr verlieren, riskiert nichts mehr, egal wie man lebt. Und das Verhalten wird dann nicht selten saumäßig. Also ich denke, wenn wir eine ethische Tabelle aufstellen würden, bei denen, die nicht von der Unverlierbarkeit des Heils überzeugt sind, und denen, die an die Unverlierbarkeit des Heils glauben, dann würde die eine Seite deutlich schlechter abschneiden. Ich habe das immer und immer wieder erlebt. Wo man die Unverlierbarkeit des Heils so stark in den Mittelpunkt drückt, hat man mit der Sünde kein Problem. Die Sünde kann mich von Gott nicht mehr trennen. Ich habe sie in der Tasche und sündigt munter drauf los. Immer und immer und immer wieder genauso erlebt. Auf übelste Weise. Und die Leute kommen mit ganz dicken Bibeln und ganz fromm geschwellter Brust daher. Andererseits ist die Frage praktisch ohne Bedeutung, da wir gar nie beurteilen können, ob ein Mensch sich wirklich von Herzen bekehrt hat oder seine Frömmigkeit nur überzeugend vorgetäuscht. Das weiß allein der Herr. Und wenn es so aussieht, dass einer vom Glauben abgefallen ist, wissen wir ja auch nie, ob er vorher wirklich geglaubt hat, ob er auch jetzt wirklich abgefallen hat oder nur eine geistliche Talsohle hat, außer der er sich mit der Hilfe des Heiligen Geistes wieder berappelt. Da erlebt man ja die abenteuerlichsten Dinge, positiv wie negativ. Da haben Leute in der Jugend einen Anfang mit Jesus gemacht, falsch geheiratet und so weiter, sind nachlässig im Glauben geworden über Jahrzehnte. Man hat den Eindruck, die sind komplett weg. Auf einmal, blub, sind sie erfreulicherweise wieder da und leben wieder fröhlich mit dem Herrn. Wir sehen nicht in ihr Inneres, das weiß allein der Herr. Entscheidend ist, auch hier gilt wie beim Thema Vorentrückung, dass ich für mich Klarheit und Heilsgewissheit habe. Ich darf wissen, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Das gibt mir aber keinen Freibrief, mit der Gnade unseres Herrn Schindluder zu treiben. Und davor warnt Gottes Wort eindringlich. Nun sind Themen wie Entrückung und Heilsgewissheit zweifellos noch wichtige geistliche Themen, über die es sich durchaus lohnt, vernünftig, in Ruhe und Gelassenheit, aber ernsthaft sich Gedanken zu machen, ohne miteinander in Streit zu geraten. Dann haben wir es aber auch zunehmend, da muss ich sagen, das geht mir manchmal zunehmend auch auf den Keks, mit ziemlichem Unsinn zu tun. Ich nenne da Stichworte Weihnachten, Weihnachtsbaum, Ostern, Ostereier und so weiter. Wir wissen alle, dass Weihnachten, Weihnachtsbaum und so weiter nicht in der Bibel vorkommt. Muss es aber deshalb unbiblisch sein? Weil auch jetzt zur Weihnachtszeit und ziemlich sicher im Frühjahr zu Ostern diese Themen wieder von einigen hochgekocht werden, auch dazu an dieser Stelle noch mal ein paar Sätze. Was wird da in manchen auch frommen Kreisen an Märchen verbreitet über den angeblich heidnischen Hintergrund dieser Feste und Bräuche? Ich habe immer wieder den Eindruck, manche haben da auch von den frommen Geschwistern zu viel Ghostbuster gesehen, meinen, sie müssten sich jetzt als fromme Geister- und Gespensterjäger betreiben. Ich sehe darin ein ganz gezieltes Manöver Satans, für das sich leider auch erschreckend viele leichtgläubige Christen instrumentalisieren lassen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was sie damit tun. Das dient einerseits dem Streit und der Spaltung in christlichen Gemeinden und andererseits dazu, unsinnig viel Zeit und Kraft in völlig absurde Themen und völlig überflüssige zu investieren. Ich kann es immer wieder nur sagen, wegen des Weihnachtsbaums wurde noch keiner gerettet und ist auch noch keiner verloren gegangen. Am 25.12. vor 2 Jahren, 22, habe ich gepredigt über diese Frage, ist Weihnachten heidnisch? Nein, es ist nicht heidnisch, auch der Weihnachtsbaum nicht, die Details dazu in dieser Predigt. Eine ganz wichtige Information noch zum Termin, weil über den auch so unsäglich viel gestritten wird, der 25.12., wir kennen die Diskussion wahrscheinlich, alles vom heidnischen Sonnengotttermin abgekupfert, wird behauptet, da bekam ich eine wichtige Information vor 2 Jahren, erst nach dieser Predigt. In der Ausarbeitung eines Theologen aus dem Jahr 1883, die von einem exorbitanten historischen Detailwissen geprägt ist, wird darauf hingewiesen, dass die frühe Christenheit als Tag der Menschwerdung Jesu in den ersten Jahrhunderten nicht die Geburt im Stall von Bethlehem betrachtet hat, sondern den Tag der Empfängnis durch den Heiligen Geist. Darf nicht verwechselt werden mit dem katholischen Feiertag der unbefleckten Empfängnis, denn bei diesem katholischen Feiertag geht es um die völlige biblische Irrlehre, dass Maria selber sündlos empfangen worden wäre. Natürlich völlig unbiblisch. Neues Mariendogma, völlig unbiblisch. Bringen manche durcheinander. Hier geht es um den Tag der Empfängnis Jesu im Leib der Maria durch den Heiligen Geist. Und dieser Tag wurde mit dem Tag in der frühen Christenheit gleichgesetzt, an dem der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria die Geburt des Erlösers angekündigt hat. Und dieser Tag war schon früh, lange bevor Weihnachten gefeiert wurde, auf den 25. März datiert. Und ich halte es persönlich für sehr gut möglich und wahrscheinlich, dass dieses Datum von Maria selbst über den Apostel Johannes, der sich im Auftrag Jesu ja dann um Maria gekümmert hat, an die Nachwelt weitergegeben wurde. Und als man einige Zeit später anfing, nach dem Datum der Geburt in Bethlehem zu fragen, hat man ganz schlicht nach Adam Riese und Eva Zwerg zum 25. März 9 Monate Schwangerschaft dazugerechnet und landete treffsicher beim 25. Dezember. Das heißt aber, das Datum des 25. Dezember war nicht, wie zum Beispiel auch auf Wikipedia zu lesen, ist das Ausgangsdatum der Berechnung, sondern der 25. März. Man hat erst den 25. März gefeiert, der war das Ursprungsdatum, und hat dann 9 Monate Schwangerschaft dazugerechnet und kam auf den 25. Dezember. Dass das Geburtsdatum Jesu dann auf einen Termin fällt, an dem Heiden ihres Sonnengottes gedenken, ist bei Gott sicher kein Zufall. Denn er macht den Heiden damit deutlich, liebe Freunde, die wahre Sonne, Das wahre Licht der Welt ist hier im Stall von Bethlehem zur Erde gekommen und nicht euer Sonnengott, wen ihr da anbetet. Was nun an all diesen Berechnungen und Überlieferungen historisch dran ist, spielt auch geistlich überhaupt keine Rolle. Kann man auch nicht oft genug betonen. Denn wir feiern nicht den 25. Dezember, wir feiern die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Der kam, um uns zu erlösen. Und das ist der geistliche Gehalt von Weihnachten. Ob Jesus nun tatsächlich am 25.12. geboren wurde oder einige Zeit später oder einige Zeit früher, ist geistlich im Grunde genommen Schnurzpiep egal. Es tut schlicht nichts zur Sache. Wobei ich übrigens den 25.12. keineswegs für abwegig halte, das Argument, dass die Schafherden in Bethlehem schon im Oktober von den Weiden in die Ställe getrieben wurden, ist kein schlagender Gegenbeweis. Denn die Schafweide wurde sicher weniger nach dem Kalender, sondern aus praktischen Gründen nach der tatsächlichen Wetterlage beendet. Warum sollen die Leute ihre Schafe in den Stall treiben, wenn draußen auf den Wiesen das Gras noch wächst und gedeiht? Und wir wissen zum Beispiel alle, dass man hierzulande im Dezember keine Erdbeeren ernten kann, zumindest nicht außerhalb beheizter Gewächshäuser. Die Erdbeerernte ist bei uns im Frühsommer. Fakt ist aber auch, wie auf der Agrarseite Problanta zu lesen ist, ich zitiere jetzt wörtlich, nach Auswertungen des Klimahistorikers Christian Pfister gibt es Dokumente, wonach Menschen zu Weihnachten, nämlich im Jahr 1290 nach Christus, Erdbeeren essen konnten. Die Weinreben auch im Winter ausgetrieben habe und die Obstbäume in Wien im Jänner in Blüte standen, wie dies normalerweise im Mai der Fall war. Es war die sogenannte mittelalterliche Warmzeit, in der ziemlich sicher auch Grönland komplett eisfrei war. Und man stellt ja zurzeit auch fest, wenn jetzt die Gletscher aufgrund der angeblichen Klimaerwärmung wieder zurückgehen, die Berggipfel wieder ein historisch normales Ausmaß erreichen, nämlich weitgehend schneefrei sind, wie sie das zu 90% der Erdgeschichte waren. Was kommt daraus hervor? Es kommen die Überreste blühender Vegetation hervor. Also da war es mal wesentlich wärmer. Als ich es heute Morgen noch mal gelesen habe beim Wiederholen und Vorbereiten der Predigt, habe ich gedacht, kurz danach müssen die alle miteinander verdampft sein in der furchtbaren Erderhitzung. Wenn die erst mal im Dezember Erdbeeren gegessen haben, man stelle sich dieses Öko- und Klimadesaster vor. Woher dann die Menschheit dann wieder kam und die Erde neu besiedelt hat, ist mir nicht bekannt. Was ich aber damit sagen will, Schafweide, Oktober, das Wetter ist eben nicht jedes Jahr gleich und hält sich nicht an den Kalender. Und wer als Landwirt, als Gärtner und so weiter mit der Natur lebt, der orientiert sich nicht allein am Kalender, der orientiert sich an der tatsächlichen Wetterlage. Aber nochmal, der Streit um Termine, Bräuche, Symbole erfüllt nicht das Prüfkriterium, das Gute behaltet. Um auch hier die drei Siebe des Sokrates anzuwenden, müssen wir festhalten, an diesen Streitereien ist wenig Wahres und vor allem nichts Gutes und nichts Notwendiges. Und deshalb behalten wir das Gute. Freuen wir uns an den Heilstatsachen, dass Gott in Jesus Mensch wurde, für unsere Sünde am Kreuz starb, den Tod überwunden hat und am dritten Tag auferstand. Es wird auch in diesem Jahr 2025 wieder viel zu prüfen geben. Vermutlich mehr oder weniger alle Bereiche unseres Lebens betreffend. Bleiben wir nüchtern und wachsam und gelassen. Achten wir darauf, dass wir uns nicht von gottfeindlichen Mächten manipulieren und instrumentalisieren lassen. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer, ist am Werk wie kaum jemals zuvor. Der beste Weg, sich gegen Manipulation zu schützen, ist die feste Verankerung in Jesus und seinem Wort. Dass wir fest verwurzelt sind in ihm und im Vertrauen auf seine Verheißung. Und es gibt unserem Leben eine ungeahnte Stabilität und Ruhe und Sicherheit. Denn eines der wichtigsten Mittel der Manipulation, wir sehen das seit Jahren, ist die Angst. Was wird da im Moment alles in normalen Medien, alternativen Medien, die machen da leider voll mit, blicken gar nicht, wozu sie sich hergeben. Was wird da eine Horrornachricht abenteuerlicher als die andere durchs Netz gejagt? Das eine Ziel, Panik verbreiten. Und viele von denen, sie meinen einfach, sie wären nur gute Aufklärer, lassen sich instrumentalisieren. Und haben das Erste schon gar nicht getan, was auch in den alternativen Medien wahnsinnig wichtig wäre. Das Erste Sieb, Wahrheit. Bevor ihr irgendwas in den alternativen Medien weiterverteilt, habt ihr geprüft, ob es denn wirklich wahr ist, ob es des Weiterverteilens wert ist. Wenn auch in den alternativen Medien nur das verbreitet würde, was auf seinen Wahrheitsgehalt überprüft wäre. Liebe Leute, wir kämen jeden Tag locker mit Lesen durch. Die Angst, Angst verbreiten. Denn wer Panik hat, handelt irrational und lässt sich manipulieren. Also lasst uns nicht in Panik versetzen, weder durch Horrormeldungen der Alternativen noch der sogenannten Leitmedien, gegründet in Christus, geborgen in den Verheißungen unseres himmlischen Vaters, dürfen wir ganz entspannt bleiben. Aufmerksam wahrnehmen, was wirklich um uns her vorgeht. So wie ich damals auch vor 4 Jahren gesagt habe, glaubt nicht den Politikern, glaubt nicht den Medien. Wenn er auf dem Weg morgens zum Bäcker über Leichen von Corona-Toten der vergangenen Nacht stolpert, dann wisst ihr, dass es wirklich mit einer lebensgefährlichen Pandemie zu tun hat. Wenn ihr es nur aus den Medien kennt, dann wisst ihr, dass ihr da viele Fragezeichen anbringen müsst. Und das gilt für alle Fragen auch heute weiter. Was kann ich selber ganz realistisch in meiner Umwelt mit eigenen Augen hören, sehen, wahrnehmen? Und wo bin ich darauf angewiesen, dass andere die Wahrheit sagen? Viele Fragezeichen. Und was hat davon für mein Leben wirklich Bedeutung? Womit muss ich mich befassen, um der Verantwortung vor Gott mein Leben und das der Menschen, die mir anvertraut sind, gerecht zu werden? Ich muss auch nicht alles Wichtige wissen. Es mag unendlich vieles Wichtiges auf dieser Welt geben, das für andere wichtig ist, aber nicht für mich. Ich kann nur das prüfen, muss nur das prüfen, was für mich persönlich wichtig ist, für meinen Dienst, für meine Aufgabe, für meinen Verantwortungsbereich. Und welche Themen können wir dann ganz unbesorgt links liegen lassen? Stärken wir unsere Herzen aus dem Wort Gottes und der Gemeinschaft mit anderen bibeltreuen Geschwistern. Und es müssen nicht viele sein. Es ist schön, wenn am Sonntagmorgen einige Dutzend, vielleicht sogar noch mehr zusammenkommen dürfen. Aber besser 1, 2 oder 3, mit denen wir wirklich eines Sinnes sind in Jesus, als Dutzende, die uns in wichtigen Fragen nicht verstehen, wo wir letztlich doch alleingelassen sind. Also scheuen wir auch die kleine Gruppe nicht. Haben wir Mut zur Kleinheit, wo es einfach vom Geist Gottes her nicht anders geht. Und achten wir darauf, dass wir uns mit dem Bösen dieser Welt nur in absolut notwendigem Ausmaß befassen und uns vielmehr täglich die Güte unseres himmlischen Vaters vor Augen stellen. Das Gute behaltet. Das Gute behaltet. Liebe Geschwister, das Gute soll unser Leben erfüllen und prägen. Unsere Aufgabe als Christen, als Gemeinde Jesu ist es, dass wir dem Bösen dieser Welt das Gute, das aus Gott kommt, entgegenstellen. Und wenn das Land der Reformation in vielen Bereichen zum Land der Deformation geworden ist, so gibt es trotzdem noch viele Beter und Jesus-Nachfolger in diesem Land. Und deshalb muss auch für dieses Land noch nicht Hopfen und Malz vollständig verloren sein. Alles prüft, das Gute behaltet. Das heißt, dass wir uns sowohl als einzelne Christen wie auch als ganze Gemeinden nicht verdumm verkaufen lassen, sondern dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes die Machenschaften des Bösen durchschauen und das Licht Gottes durch unser Leben und Wirken auch im Jahr 2025 zum Leuchten bringen. Der Herr gebe seine Gnade dazu. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Teuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich für deine Gegenwart, für deine Zusagen, dass du mit uns bist jetzt auch in diesem neuen Jahr, dass wir auch jeden Tag neu auf deine Gnade, auf deine Vergebung, auf deine Liebe rechnen dürfen. Du weißt, was dieses Jahr bringt. Im Vertrauen auf dich dürfen wir auch bei manch Ungewissheiten, bei sehr viel Willkür und Bösem, von dem wir wissen, dass es in diesen Tagen wütet, fröhlich, getrost und zuversichtlich sein. Auch im Blick auf die Angriffe auf unsere Gemeinde, Herr, wir dürfen gewiss sein, dass du auch da deinen mächtigen Arm zeigst und dich als der Herrliche erweist. Loben und preisen dich auch heute schon. Segnen aber auch alle diejenigen, die uns Böses wollen, so wie du gesagt hast, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Danken dir dafür, dass wir als deine Kinder in unseren Herzen keinen Groll gegen das Böse aufkommen lassen müssen, sondern dass wir durch deinen Heiligen Geist allen Menschen weiterhin in Liebe begegnen dürfen. Dazu schenke uns auch in diesem Jahr deine Kraft durch deinen Heiligen Geist. Und wir befehlen dir nochmal unsere Kranken, unsere Alten an. Danken dir, dass unser Abraham im Frieden mit dir heimgehen durfte. Und bitten dich auch in diesem neuen Jahr für unser Volk und Vaterland, für unsere Regierung, die im Moment pausiert, im Grunde genommen, nachdem der Bundestag aufgelöst ist, für die Neuwahlen. Ja, wenn es nach deinem Willen möglich ist, dass da irgendwo auch für unser Volk und Land nochmal was Besseres zustande kommen darf. Auch für die Amtsübernahme von Trump. Wir wissen nicht, was das für die Welt bringt, für die Ukraine, den Nahen Osten. Du magst schenken, dass es Besserung bringt. Auch viele andere Dinge, die in diesem Jahr in Bewegung sind, befehlen wir in deine Hände. Vor allem aber, dass wir selber bereit sind für den Tag deiner Wiederkunft. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.